2. Korinther, Kapitel 1, Vers 12 bis 24. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Doch Gott ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Herr Jesus, nun bitten wir dich um die Hilfe deines Heiligen Geistes, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir es behalten und dass du Frucht wirkst dadurch in unserem Leben. Amen. Um jetzt diesen sicher nicht ganz eingänglichen Text zu verstehen, ist es sicherlich hilfreich, noch mal kurz auf die Entstehung des 2. Korintherbriefs einzugehen. Dieser Brief wurde circa im Jahr 55 bis 57 nach Christus in Mazedonien verfasst vom Apostel Paulus. Er ist die Reaktion auf die Antwort der Gemeinde auf Paulus' ersten Brief. Da hat er ja gewisse Missstände angesprochen. Einige Gemeindeglieder hatten ihn verleumdet oder sogar sein Apostelamt abgesprochen. Und nun wollte er sein gespanntes Verhältnis mit den Korinthern bereinigen. Dieser Brief ist der persönlichste Brief des Apostels Paulus. Er lässt die Gemeinde und uns tief in sein Herz blicken. Er stellt uns seine Motive und seine Gesinnung als Diener Gottes vor Augen. Ja, auch seine persönliche Leidenschaft für seinen Dienst kommt hier zum Ausdruck. Besonders wie er auf die Anfeindungen reagiert. Der Brief enthält auch viele persönliche Mitteilungen von Paulus. Aber Paulus stellt dabei nie seine eigene Person irgendwie in den Mittelpunkt oder macht seine Erfahrungen oder Empfindungen zu einem absoluten Maßstab. Er bleibt stets ganz auf Jesus zentriert. Und so verknüpft er seine persönlichen Mitteilungen immer mit einer tiefen geistlichen Belehrung. Und das macht diesen Brief besonders wertvoll. Auch unser Predigttext beruht auf so einer persönlichen Situation des Verfassers. Wahrscheinlich ist das sogar der wichtigste Anlass für diesen Brief. Ihr kennt sicher vielleicht die Situation, ihr habt jemand nach Hause eingeladen zum Besuch, er hat fest zugesagt, ihr habt alles vorbereitet am vereinbarten Termin und wartet, dass er kommt. Aber der Gast kommt nicht und er meldet sich auch nicht. Was denkt man dann über den Gast? Man fühlt sich enttäuscht erstmal oder auch vielleicht getäuscht. Der hat sein Wort nicht gehalten. Ist der überhaupt zuverlässig? Man wünscht sich zumindest eine Erklärung dafür. Und Paulus war hier in einer ähnlichen Situation. Er wollte die Gemeinde in Korinth persönlich aufsuchen. Vers 15 und 16. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Also hat er einen festen Plan. Er hat seine Reiseroute sorgfältig geplant. Er wollte von Ephesus nach Troas. Dort wollte er seinen Mitarbeiter Titus treffen und dann weiterreisen nach Korinth und von dort aus nach Mazedonien. Aber dann ging was schief. Er hat Titus nicht gefunden in Troas, lesen wir in Kapitel 2, Vers 12. Dieses Treffen mit Titus schien Paulus sehr wichtig gewesen zu sein. Warum? Das sagt er hier nicht. Aber Titus war nicht da. Also hat Paulus Korinth von seiner Reiseroute gestrichen, ist gleich nach Mazedonien weitergereist. Es war jetzt keine höhere Gewalt, die Paulus verhindert hat, nach Korinth zu kommen. Krankheit, Unwetter, ein Verkehrsproblem. Sondern Paulus hat das selbst entschieden. Er hat sich anders entschieden, als er es ursprünglich geplant hatte. Das Zusammentreffen mit den Korinthern fiel also aus. Und nun schreibt Paulus ihnen diesen zweiten Brief aus Mazedonien, um die Dinge, die er persönlich mit ihnen besprechen wollte, auf diesem Weg mitzuteilen. Vers 12. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Er beginnt wieder mit einer persönlichen Mitteilung über seine Motive. Er spricht hier in der Wir-Form, das heißt, er bezieht seinen Mitarbeiter Timotheus mit ein, den er hier gewissermaßen auch als Zeugen anruft. Er beruft sich hier auf sein Gewissen. Paulus sagt, mein Gewissen bezeugt mir, dass ich nur reine Motive hatte, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Unser Gewissen ist sehr wichtig für uns und wertvoll, aber es muss am Wort Gottes ausgerichtet und geeicht sein. Und dann gibt es auch die Stimme des Heiligen Geistes wieder. Und so sagt Paulus nun, was sind jetzt meine Motive gewesen? Ich diene dem Herrn in Einfalt und Lauterkeit. Das sind vielleicht nicht ganz gängige Begriffe für uns. Er meint, ich habe eine reine Gesinnung, die ganz auf den Herrn ausgerichtet ist. Ich habe nichts zu verbergen im Lichte Gottes. Meine Weisheit, die hole ich nicht aus mir selber. Oder meinen eigenen menschlichen Gedanken, meinen Absichten, Überlegungen. Ich strebe danach, in der Gnade Gottes zu leben. Und die Gnade ist alles, was Gott uns an unverdienten Geschenken in Jesus darreicht. Also mit anderen Worten, ich bewege meine Angelegenheiten im Gebet vor Gott. Ich lasse mir von Gott schenken, wie ich meinen Dienst plane und gestalte. Und das bei euch besonders. Vielleicht schwingt da der Gedanke im Hintergrund mit, gerade weil mein Dienst bei euch nicht ganz einfach ist. Vers 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Also er sagt, ich schreibe euch das ganz offen und ehrlich. Das sind keine Andeutungen drin oder versteckte Botschaften zwischen den Zeilen. Das ist so gemeint, wie ich es hier schreibe. Meine Worte sind klar und direkt, so wie ihr das lesen könnt. Das ist wörtlich zu verstehen. Und ich hoffe, dass ihr uns gut genug kennt, damit ihr versteht, dass wir es auch so meinen, wie wir das sagen. Und euch nichts vormachen. Vers 14. Wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Also, Paulus sagt, mein wichtigstes Motiv für meinen Dienst, das ist Ruhm und Ehre. Aber nicht für mich, sondern für Jesus. Wenn vor ihm mal alles offenbar sein wird an seinem Tag. Und das ist ein Ruhm für Jesus, was wir für euch tun. Und auch was ihr für uns tut. Das ist doch unser Motiv. Darauf kommt es an. Und nachdem er das geklärt hat, was nun seine Gesinnung und Motive des Herzens sind, kommt er jetzt nun zu dem Problem, was zwischen ihm und der Gemeinde steht. nämlich die Frage, ja, was ist jetzt mit deiner Zuverlässigkeit, Paulus, nachdem du uns so versetzt hast? Inwieweit ist so jemand als Apostel überhaupt zuverlässig? Wie weit können wir dir überhaupt noch vertrauen? Kann man vielleicht nachvollziehen. Paulus gibt hier eine überraschende Antwort in drei Aspekten, in dreifacher Hinsicht. Und dann geht es nicht mehr darum, ist Paulus zuverlässig, sondern darum, ist Gott zuverlässig. Und das lehrt uns drei Aspekte von Gottes absoluter Zuverlässigkeit. Der erste: Gott ist absolut zuverlässig, weil er immer eindeutig redet. Vers 15 bis 17. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja, auch ein Nein, Nein wäre? Paulus betont also, dass er eine feste, ehrliche Absicht hatte, nach Korinth zu kommen. Ein Vorwurf könnte lauten: Paulus, warst du vielleicht leichtfertig bei deiner Planung gewesen, als du dir das vorgenommen hast? Hast du denn nicht alles bedacht, dass da vielleicht auch was schiefgehen könnte? Hast du nicht noch einen Plan B entwickelt als Reserve, der das dann auffangen kann? Das ist doch fahrlässig, wenn man Risiken und Eventualitäten nicht bedenkt. Der Plan soll doch auch gelingen, auch wenn mal nicht alles glatt läuft. Damit muss man doch umgehen können. So denken wir, wenn wir Pläne machen. Und das ist ja im Prinzip auch nicht verkehrt. Dass wir auch in Betracht ziehen, dass auch mal was schiefgehen kann. Lieber Paulus, hast du denn deine Pläne ohne Gebet und ohne Gottes Leitung gemacht? Hast du nur deinen eigenen Verstand bemüht? Das ist doch ungeistlich. Das ist doch fleischlich. Das Problem ist ja nicht, dass er verhindert wurde jetzt durch widrige Umstände, für die er nichts konnte, sondern er hat es selbst so entschieden. Er hat einer anderen Sache den Vorzug gegeben, dieses Zusammentreffen mit Titus. Ja, lieber Paulus, aber was ist jetzt mit deiner Zusage, die du uns gegeben hast? Ist denn dein Ja zu uns nun zu einem Nein geworden? Kann man seine Zusagen gegenüber der Gemeinde so einfach brechen? Und an dieser Stelle hätte ich, wenn ich an Paulus Stelle gewesen wäre, angefangen, mich zu rechtfertigen. Ich hätte jetzt alle Erwägungsgründe aufgezählt, warum das Treffen mit Titus wichtiger war. Wie ich gerungen habe um eine Entscheidung und alle Gedankengänge nachvollziehbar dargestellt, damit ich verstanden werde, damit die Gemeinde Verständnis bekommt für meine schwere Entscheidung. Hätten wir es gemacht. Aber Paulus sagt was ganz anderes, Vers 18. Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Er sagt: Ja, liebe Gemeinde, ihr habt recht. Ich, Paulus, bin nicht zuverlässig. Vergesst das. Aber jetzt bitte schaut auf Gott. Er ist treu. Im Gegensatz zu mir. Ja, mein Wort an euch, das war ein Ja. Und es ist ein Nein draus geworden. Das ist so. Aber bei Gott ist es nicht so. Sein Wort an euch ist eindeutig und klar. Und seine Zusagen nimmt er niemals zurück. Darum vergesst Paulus, hört auf Gott. Wenn Gott redet, dann ist das nicht Ja und Nein, also zweideutig oder mehrdeutig. Da sind keine Zwischentöne drin, diplomatisch versteckte Botschaften, irgendwelche Anspielungen, indirekte Andeutungen, geheime Vorbehalte im Hintergrund oder sonstige sprachlichen Tricks, sodass es am Ende doch nicht so gemeint ist, wie es gesagt ist. Gott redet immer absolut klar und eindeutig. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Ohne Wenn und Aber. So absolut ist Gottes Wahrhaftigkeit. Und so sollen wir auch reden, sagte Herr Jesus in der Bergpredigt. Wir haben es gehört. Es sei aber eure Rede Ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Und so ist der Böse. Der Böse erfindet ständig seine eigene Logik. Er will die reine Wahrheit mit seinen Lügen verwässern und aufheben. Er will täuschen und verwirren. Er will Dinge vernebeln und verschleiern. Da gibt es viele Tricks. Ja, und so ist es heute in unserer Gesellschaft. Wir leben in der Postmoderne, sagt man. In der Postmoderne hat man die absolute Wahrheit abgeschafft. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr, sagt man. Aber das stimmt nicht ganz, mit einer Ausnahme. Es gibt nur noch eine absolute Wahrheit, nämlich, dass es keine absolute Wahrheit gibt. So, dieser Satz hat absolute Gültigkeit. Also das ist schon in sich ein totaler Widerspruch. Ja, dieser Satz beweist seine eigene Unwahrheit. Ist damit falsch. Aber egal. Man glaubt es trotzdem und dann sagt man bei allen Gelegenheiten, ja, das kann man doch nicht so schwarz-weiß sehen. Da gibt es doch viele verschiedene Grautöne dazwischen. Man muss die Sichtweise doch differenzieren. Also man meint eigentlich relativieren. So, ja, nein, das geht nicht. Das ist doch polarisierend. Das ist intolerant und inakzeptabel. Also differenzieren ist gut und polarisieren ist böse. Und so darf sich jeder im erlaubten Meinungsspektrum seinen passenden Grauton aussuchen. Und damit befindet er sich im gesellschaftlich akzeptierten grünen Bereich. Aber Gott und sein Wort, die sind schwarz-weiß. Das ist polarisierend. Entweder dienst du Gott oder dem Satan. Entweder bist du Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Entweder bist du gerettet oder verloren. Entweder gehst du in den Himmel oder in die Hölle. Gottes Wort ist so unverschämt klar. Was für ein Glück für uns. Richten wir so unser Denken am Wort Gottes aus. Oder an der Beliebigkeit des Zeitgeistes. Damit wir politisch korrekt und gesellschaftlich akzeptiert sind, haben wir noch den Mut, uns diesem Denken entgegenzustellen. So müssen wir leider feststellen, unsere postmoderne Gesellschaft hat ja nicht nur das Wort Gottes, sondern auch das biblische Denken mit diesen eindeutigen Ja-Nein-Kategorien über Bord geworfen. Und da muss man sich doch nicht wundern, dass man gesellschaftlich und politisch völlig die Orientierung verloren hat. Das große Problem heißt Fake News. Das sind gefälschte Nachrichten, die sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke im Internet verbreiten. Und jetzt, man hat die Wahrheit abgeschafft und jetzt weiß man nicht mehr, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Wir sind leider in einer Zeit der völligen geistigen Umnachtung. Und dann versucht man krampfhaft, sich neue Wahrheitssysteme zu schaffen, also so eine Art Wahrheitsministerium, was dann bestimmt, was als wahr zu gelten hat. Ja, so eine Art institutionelle Wahrheit, aber wem nützt das? Nur noch wer in der Bibel zu Hause ist und wer sein Denken konsequent am Wort Gottes ausrichtet, kann in diesem Chaos noch die Orientierung behalten. Im Grunde ist es einfach. Gott allein ist wahrhaftig und der Teufel ist der Vater der Lüge. Und die kippt da jetzt in Strömen aus über dieser Generation. Und so schlussfolgert Paulus nun, weil Gott absolut wahrhaftig ist, darum ist auch unser Wort an euch nicht mehrdeutig oder unzuverlässig gewesen. Warum das? Es kommt der zweite Aspekt. Gott ist absolut zuverlässig, denn er setzt seine Pläne in Christus vollkommen um. So, jetzt kommt die Begründung, warum Paulus' geplatzte Zusage an die Korinther kein Ja und Nein zugleich gewesen ist. Erste Begründung, Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Also Paulus weist zunächst mal weit weg von sich auf Jesus hin. Er sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, ist Gottes absolutes Ja zu uns. Im Herrn Jesus hat Gott zu uns Menschen sein ewiges, unveränderliches Ja gesprochen. Er hat uns in Christus erlöst, in Christus errettet, in Christus geheiligt, in Christus gerechtfertigt. Und diesen Christus haben wir unter euch verkündigt. Und daran ist nicht zu rütteln. Dieser Christus ist eindeutig, da gibt es kein Ja und Nein zugleich. Gott überlegt sich's mit uns nicht mal anders. Denn er hat sich in Christus ein für alle Mal festgelegt, dass er für uns ist. Egal wie schwach wir sind, egal wie oft wir versagen, wie oft wir fallen. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist Gottes Ja zu uns. Sein Heilsangebot für Sünder. Und das gilt ewig und das ist unveränderlich. Wie können wir daran je irgendwelche Zweifel haben? Nun sagt Paulus, Leute, darauf kommt es doch an, auf dieses Ja Gottes. Nicht auf mein menschliches, kleines, schwaches Ja. Das kann leider auch mal zu einem Nein werden, wie in diesem Fall. Wie kommt ihr überhaupt dazu, dass ihr mein lächerliches, menschliches Ja zu einem göttlichen Ratschluss gleichstellt? Jetzt seid nicht enttäuscht von mir, einem schwachen Menschen, sondern haltet euch an den ewigen Gott und sein ewiges, liebendes Ja in Jesus Christus. Zweite Begründung, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott hat uns unzählige Verheißungen in seinem Wort gegeben. Und da Gott absolut zuverlässig ist, löst er sie auch ein. Und zwar so, wie er gesagt hat. Eindeutig. Ja, ja, nein, nein. Und das Besondere aber daran ist, er erfüllt diese Zusagen, diese Verheißungen, alle in der Person Jesu. Jesus ist das Ja und das Amen Gottes auf alle seine Verheißungen. Amen heißt, so sei es. Jesus, der Sohn Gottes, er ist der Vollstrecker aller göttlichen Ratschlüsse und Verheißungen. Das ist Gottes souveräner Wille. Dass Gott alles ohne Ausnahme, was er sich vorgenommen hat, auch umsetzen wird. Und Jesus ist der Garant dafür. Ist uns das bewusst? Der Schweizer Bibellehrer Roger Libi zählt über 300 Prophezeiungen im Alten Testament über Jesus, die mittlerweile erfüllt sind. Er zählt 40 erfüllte Prophezeiungen über Israel und die Endzeit. Der Informatikprofessor Werner Gitt erwähnt 3268 erfüllte Prophezeiungen in der Bibel. So, ich habe es nicht nachgezählt, ich zitiere diese Leute nur. Können wir uns das vorstellen, diese Größenordnung? Von Gottes Größe, von seiner Allmacht und seiner Souveränität. Wie Gott über seinem Wort wacht, es auszuführen. Gibt es da überhaupt einen Vergleich mit Paulus und seinen menschlichen Plänen? Nein. Paulus sagt, und jetzt schaut nicht mich, jetzt schaut Gott an. Seine Verheißungen, seine Pläne kommen hundertprozentig in Jesus zustande. Jesus garantiert dafür. Und jetzt geht es um was viel Größeres. Nämlich um Gottes Liebes- und Heilsgedanken mit seiner Schöpfung. Geht nicht nur bloß um mich, um meine Pläne, um meine Träume, meine Wünsche und Ziele. Es geht nicht nur mein Herr Jesus und ich und Hauptsache mir geht's gut und ich befinde mich in Harmonie mit Gott. Denkt doch mal in einer größeren Dimension. Mein Herr Jesus und das Ganze. Und ich bin Teil davon. Ja, und das meint dieser Zusatz, Gott zum Lob durch uns. Nicht nur, dass wir Gott dafür loben sollen, sondern Gott selbst bereitet sich seine Ehre, indem er seine Verheißungen erfüllt. Und wir nehmen daran teil. Wir sind ein Teil von Gottes Heilsplan. Gott erfüllt sogar mit uns, zusammen mit uns, seine Pläne. Er bezieht uns da ein. Er gebraucht uns. Und sorgt dafür, dass das Ganze am Ende zu seiner Ehre ausgeht. Das ist dieses durch uns. Was heißt das jetzt für meine Pläne? Darf ich noch überlegen und planen? Manche meinen, sie brauchen nicht zu planen, ja, Gott macht schon alles. Ja, sicher, Gott macht schon alles. Hat mich nicht nötig. Glaube ich nicht. Aber die Frage ist doch, macht Gott es mit mir oder macht es ohne mich? Will ich dabei sein, wenn Gott sich verherrlicht? Will ich das? Darf ich auch planen? Es gehört zu unserer Würde als Menschen, als Ebenbilder Gottes, dass wir unser Leben auch eigenverantwortlich gestalten und planen. Und ich behaupte mal, jeder Mensch plant irgendwo sein Leben, wenn er nicht irgendwo im Abseits landen will. Daher hat auch Paulus seinen Dienst und auch insbesondere seine Reisen geplant. Ja, wir lesen viele Reisepläne in der Bibel, in der Apostelgeschichte, Römer 15, steht eine lange Liste. Aber nicht immer konnte er seine Pläne ausführen. Es kam manchmal anders, so auch hier mit Korinth. Aber mit dieser großen Schau von Gottes Ja und Amen in Christus kann er sagen, Leute, das ist doch gar nicht entscheidend, was bei meinen Plänen hinten rauskommt. Entscheidend ist doch, dass Gott in jedem Fall seine Absicht verwirklicht. Egal, ob mir das jetzt passt oder nicht. Ob mein schöner Plan dabei zu Fall kommt. Ja, wenn sogar mein Ja an euch zu einem Nein wird. Davon hängt doch Gottes Treue nicht ab. Dadurch fällt Gott doch nicht von seinem Thron. Gott hat doch das ganze Ding unter seiner Kontrolle. Und am Ende kommt das raus, was ihm die meiste Ehre bereitet. Nun sagt Paulus, wenn ihr das mal so betrachtet, dann ist mein Ja zu euch doch nicht zu einem Nein geworden. Denn jetzt kommt Gottes Ja zu euch zustande. Und ich finde, es ist tröstlich für mich. Ich darf planen und überlegen, ja. Ich darf Zukunft vorwegnehmen und gestalten. Aber ich darf mich auch irren. Ich darf sogar komplett scheitern mit meinen Plänen. Ist das schlimm? Gottes Plan kommt in jedem Fall zustande. Zu seiner Ehre. Und mein Herr Jesus ist der Garant dafür. Ja, wir dürfen planen und wir dürfen scheitern. Denn unser Gott ist absolut zuverlässig. Der dritte Aspekt. Gott ist absolut zuverlässig, darum steht auf Christus und nicht auf Paulus. Das ist jetzt der letzte Punkt zu Gottes Zuverlässigkeit. Unser Fundament, worauf stehen wir? Vers 21. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Paulus sagt, ihr alle, ihr und ich, wir stehen zusammen auf Christus. Nicht deshalb, weil wir durch menschliche Aktivitäten, durch oder Interessen verbunden sind, sondern Gott hat das gemacht. Ja, er hat uns auf dieses Fundament Jesus Christus gestellt. Das ist kein theoretisches, philosophisches, theologisches Gebäude, sondern es ist eine Lebensverbindung mit dem Ewigen. Und zwar besteht die im Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Mit dem Heiligen Geist sind wir mit Jesus und untereinander verbunden. Und diese Tatsache drückt er dreifach aus hier. Gesalbt. Wir sind gesalbt. Der Heilige Geist wurde von oben herab auf uns ausgegossen, ja, wie das Salböl auf den Priester. Zweitens, wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Siegel ist ein Eigentumskennzeichen. Der gehört mir. Da darf keiner ran. Und drittens, der Heilige Geist ist das Unterpfand. Ein Unterpfand, das ist die Anzahlung auf etwas, was noch später kommt. Ja, Das nimmt einen Rechtsanspruch auf Zahlung vorweg und bestätigt ihn im Voraus. Das haben wir im Heiligen Geist. Und das ist unsere allergewisseste Grundlage, auf der wir stehen. Dieses Geschenk des Heiligen Geistes, was uns mit Jesus und untereinander verbindet. Dieses Fundament, das trägt uns gemeinsam. Ist auch nicht in uns angelegt, sondern nur in Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist tragfähig. Es ist absolut gewiss. Und es hängt auch nicht ab vom Funktionieren unseres christlichen Betriebs. Was heißt das jetzt für den ausgefallenen Besuch Paulus in Korinth? Vers 23. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Also sagt, also dann war es sicherlich gut so, dass ich nicht gekommen bin. Wäre wahrscheinlich zu anstrengend gewesen für euch oder zu konfliktträchtig. Wenn ich das, was ich hier schreibe, jetzt persönlich mit euch zu verhandeln hätte. Also das Scheitern meiner Pläne hat ja noch was Gutes für euch bewirkt. Und auch was Gutes für uns. Deshalb haben wir diesen Brief. Hat doch Paulus nur deshalb geschrieben. Und so war es beim Römerbrief auch. Den hat er geschrieben, weil er es nie geschafft hat, nach Rom zu kommen. Und beim ersten Thessalonicher Brief sagt er sogar, da hat sogar der Satan den Paulus dran gehindert, in die Gemeinde zu kommen. Ja, 1. Thessalonicher 1, Vers 18. Also Gott lässt ja sogar den Teufel nachhelfen, dass Paulus diesen Brief hier schreiben muss. Für uns, dass wir den haben. Sogar der Teufel muss in seiner Rebellion gegen Gott nachhelfen, dass Gottes Absichten, Gottes Ratschluss zustande kommt. Das finde ich genial. Ist Gott nicht souverän und wunderbar? Und dann sehen wir wieder, Gott benutzt sogar das Scheitern unserer Pläne, damit er seine Absichten verwirklichen kann. Amen. Daher dürfen wir und sollen wir auch getrost planen, weil auf unseren Gott absolut Verlass ist. Letzter Gedanke von Paulus, Vers 24. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Wenn ihr das jetzt lest, was ich hier in diesem Brief schreibe, wird vielleicht manches für euch nicht so ganz einfach sein. Da muss ich kritisieren. Da ist vielleicht noch weiterer Konfliktstoff drin. Und deshalb stellt er hier klar, es geht mir nicht darum, dass ich über euren Glauben bestimme oder dass ich euch den Glauben abspreche. Mein Ziel ist es, dass ihr zur Freude in Jesus kommt. Und darum stellt er die Gemeinde zuerst auf Christus. Und das ist der Ausgangspunkt aller Kritik. Denn von wo sonst aus soll er sie denn zurechtweisen? Und wenn wir es mal von dem Standpunkt aus sehen, dann fällt es auch uns persönlich leichter, mal Kritik und Zurechtweisung anzunehmen. Sollen zur Freude in Jesus kommen. Halten wir also diese Erkenntnis fest. Gott ist absolut zuverlässig, weil Gott immer klar und eindeutig redet. Gott ist absolut zuverlässig, denn er setzt seine Verheißung in und durch Christus vollkommen um. Gott ist absolut zuverlässig, darum darf und soll ich planen, weil Gottes Pläne immer zustande kommen. Und Gott spricht in unserem Herrn Jesus Christus das Amen dazu. Amen. Amen.